Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich grüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst an diesem Sonntagmorgen. Euch hier in der Gemeinde und auch denjenigen, die zu Hause an den Geräten zuschauen und zuhören. Wir hören heute auch Worte der Heiligen Schrift aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Apostelgeschichte, Kapitel 17. Die Verse 30 bis 32. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Soweit zunächst der Text. Wenn wir die Städtenamen New York, Chicago, Los Angeles und so weiter hören, dann fällt uns sofort ein, dass sie oft mit Gangstern und Verbrechern in den Nachrichten zu finden sind. Auch Hamburg, Frankfurt, Berlin und andere, Zürich, Weil oder Lörrach. Ein Tourist, gerade in Chicago angekommen, schlendert durch die Straßen und zur Stadtbesichtigung. Und plötzlich steht vor ihm ein bewaffneter Gangster und der Tourist, der guckt in die Mündung einer Pistole und wird aufgefordert: Geld oder Leben? Er antwortet: Nehmen Sie mein Leben, mein Geld möchte ich für später aufbewahren. Er sah sich auf einmal seinem Lebensende gegenüber und wollte noch schnell Vorsorge für später treffen. Wir alle haben lebenswichtige Entscheidungen zu treffen und müssen uns überlegen, wie wir dabei vorgehen. Lasst uns mal über das Leben nachdenken, über dein Leben, über deinen Lebensweg, über dein Jetzt, über deine Zukunft. Und denke ja nicht, es sei nicht so besonders wichtig, sich auf eine solch unbedeutende Person wie dich zu konzentrieren. Vielleicht ist dir dabei etwas unwohl, im Mittelpunkt einer Diskussion zu stehen. Aber lass dich nicht ablenken. Es ist nun mal eine Tatsache, dass es bestimmte Entscheidungen gibt im Leben, die jeder treffen muss. Und die dann darüber bestimmen, wie dein Leben und deine Zukunft aussehen werden. Dein Leben ist wichtig. Warum? Weil wir nur ein Leben haben auf dieser Erde. Und so einmalig das Leben ist, so einmalig ist ein jedes Geschöpf Gottes, der dich einmalig geschaffen hat. Wir hatten eben vom Jonathan gehört, wie Gott das zustande bringt. Und so wie sich nicht zwei Schneeflocken oder zwei Sandkörner gleichen, so gleichen sich auch keine zwei Menschen. Selbst eineiige Zwillinge sind verschieden. Es gibt sie auch nur ein einziges Mal. Wir hörten schon von Doppelgängern, die dem einen oder dem anderen ähnlich sehen, aber eben nur ähnlich. Nicht gleich. Das alles zeigt, dass du im Leben eine Rolle spielst, die niemand anders einnehmen kann. Bedenke, dass du nur ein Leben hast auf dieser Erde. Du gehst diesen Weg nur einmal. Jemand sagte einmal, das Leben ist wie eine Münze, die man ausgeben kann, wie man will. Aber man kann sie nur ein einziges Mal ausgeben. Und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, was mache ich aus meinem Leben? Wie kann ich es sinnvoll gestalten? Wir wollen doch eines Tages in der Lage sein, mit einer gewissen Zufriedenheit und dem Gefühl, etwas geleistet zu haben, auf unser Leben zurückschauen. Gleichzeitig möchten wir voller Erwartung und Hoffnung auf das vor uns liegende Leben schauen. Und dann tauchen da immer häufiger Fragen auf die der Mensch, der seinen Schöpfer nicht kennt, keine Antwort hat. Zum Beispiel, wenn du fragst, warum bin ich geboren? Wie bin ich hierher gekommen? Er weiß nichts von dem, was Gott sagte, dass du gewollt und geliebt bist. Wir lesen in Jeremia Kapitel 1, Vers 4 und 5, da steht, und das Wort des Herrn geschah zu mir so, ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt, und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Und in Jesaja 44, Vers 2 lesen wir, so spricht der Herr, der dich gemacht und von Mutterleib an dich gebildet hat. Und du fragst, wie bin ich hierher gekommen? Warum bin ich geboren? Bitte schön, hier steht's. Weil der Schöpfer allen Lebens es so gewollt hat. Weil er dich liebt und es sein Wille ist, dass du bist. Wenn wir das Produkt eines blinden Zufalls wären, wie es uns die Evolutionstheorie vorgaukelt, dann spielt alles Weitere eigentlich keine Rolle. Wir wären nicht anders als ein Frosch, der im Teich auf Fliegenjagd geht oder eine Kuh auf der Weide, die ununterbrochen Gras kaut. Wenn wir andererseits jedoch ein Geschöpf Gottes sind, liegt in uns eine höhere Bestimmung und vielmehr ein tieferer Sinn. Denn wenn Gott uns gewollt hat, dann hat er damit auch einen bestimmten Zweck erreichen wollen. Nämlich, dass er durch uns verherrlicht werde. Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich seiner zu erfreuen. Ein gewisser William Jones schrieb, der Sinn des Lebens liegt darin, es für eine Sache zu verwenden, die auch nach dem Tod von Bedeutung ist. Dann wird das Urteil deines Schöpfers maßgebend sein, ob dein Leben Segen oder Fluch war, ob du dein Leben zur Verherrlichung Gottes gelebt oder ihn ignoriert und verachtet hast. Wir stehen immer wieder der Tatsache gegenüber, wie kurz das Leben eigentlich ist. Es ist wie Gras, sagt Gottes Wort. Man sät es wächst, es wird gemäht und dann ist es nicht mehr da. In Jesaja 40 hören wir die Stimme eines Rufenden. Alles Fleisch ist Gras, das Gras ist verdorrt. Die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Und der Apostel Petrus wiederholt diese Aussage in seinem ersten Brief, Neuen Testament, Kapitel 1, Vers 24. Unser irdisches Leben ist sehr kurz. Und das sehen wir schon daran, dass bei Todesanzeigen und Grabkreuzen zwischen Geburtsdatum und Sterbetag nur ein kleiner Bindestrich ist und nicht einmal Platz für Buchstaben. In Gottes Zeitrechnung ist unsere Lebensdauer nicht mehr als die Dauer eines Blitzes. Und deshalb hatte Will Houghton schon recht, als er sagte, das Kinderbett und der Sarg sind aus demselben Holz geschnitzt. Wenn die Kürze unseres Lebens uns überhaupt etwas lehrt, dann Folgendes. Was immer wir planen, was immer wir tun wollen, wir sollten uns beeilen. Die Zeit wird ganz sicher nicht warten. Der Apostel Paulus verkündete den Männern von Athen in Kapitel 17, Vers 30, der erste Vers unseres Predigttextes: Gott gebietet jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit. Es gibt heute Meinungen, die behaupten, das Coronavirus sei ein Vorläufer dieses Tages. Noch sind wir in der Zeit des Wirkens. Doch bald folgt die Zeit des Handelns. Noch schenkt uns der Herr Zeit zur Buße. Noch ruft er zur Umkehr. Und darum sandte Gott seinen Sohn auf diese Erde, dass er am Kreuz ein einmaliges Opfer bringt, ihn auferweckt hat aus den Toten und ihn zu sich in die Herrlichkeit zurückgeführt hat, von wo er kommen wird zu richten, die Lebenden und die Toten. Von daher ist es zwingend notwendig, dass sich jeder mit der Ewigkeit auseinandersetzt. Heute ist Generalprobe für die Ewigkeit. Bald wird die Zeit zu Ende sein und die Ewigkeit beginnt, der festgesetzte Tag des Gerichts. Der Gedanke an die Ewigkeit ist einer der größten Gedanken, mit dem sich der menschliche Verstand beschäftigen kann. Und doch ist kein Mensch in der Lage zu begreifen, was Ewigkeit bedeutet. Was ist Ewigkeit? Ist es die Lebenszeit Gottes, ohne Anfang und ohne Ende? Für Menschen ist es das künftige Leben, das ohne Ende sein wird. Es ist endlose Zeit, Zeit ohne Zeit. Gottes Wort sagt uns, und die meisten Menschen sind davon überzeugt, dass wir eine unsterbliche Seele haben. Das bedeutet natürlich auch, dass das jetzige Leben nicht alles ist. Da kommt noch was. Das Beste kommt ja noch. Unser jetziges Leben ist nur ein Kapitel in einer fortlaufenden Geschichte. Und so schreibt T. Austin Sparks in seinem Artikel: Sind wir uns dessen bewusst, dass die kommende Zeit viel länger dauern wird als die jetzige? Dass die Zukunft viel bedeutender ist als die Gegenwart? Dass es schon Jahrhunderte, Jahrtausende vor uns gab und das, wie lange es auch noch sein mag? Das Leben hier auf der Erde nur ein Bruchteil dessen ist, was noch kommen wird. Sind wir uns dessen bewusst? Ich sagte zuvor, dass Ewigkeit einer der größten Gedanken ist, mit dem sich der menschliche Verstand beschäftigen kann. Nun, der größte aller Gedanken ist der Gedanke an Gott. Früher oder später ist jeder gezwungen, einmal über Gott nachzudenken. Jeder muss für sich entscheiden, ob die Existenz Gottes für ihn Realität ist und welche Konsequenzen das für ihn hat. Wolfgang Bühne berichtet in seinem Büchlein »Wenn Gott wirklich wäre«, das sicher schon einige von euch gelesen haben, von einer Frage, die ein Reporter des Fernsehens einem jungen Mann stellte. Was wäre für dich das größte Unglück? Welche Antwort hättest du auf Lager, wenn ein Reporter des Fernsehens dich mit dieser Frage überfallen würde? In der Fußgängerzone, am Bahnhof, Arbeitsstelle, in der Schule, auf dem Marktplatz, oder hier in der Gemeinde. Was bekämen wir da zu hören? Was wäre für dich das größte Unglück. Krebs oder Coronavirus oder eine andere tödliche Krankheit. Börsencrash, Verlust der Arbeitsstelle, Tod eines Familienmitglieds oder den Rest des Lebens im Rollstuhl. Abstieg von Bayern München in die zweite Bundesliga oder ein Leben ohne Handy. Solche und vorangegangene Fragen hatte der Mann humorvoll und manchmal etwas sarkastisch beantwortet. Doch seine Antwort auf die Frage nach dem denkbar größten Unglück in seinem Leben war unerwartet kurz und verblüffend. Wenn Gott wirklich wäre. Offensichtlich war diesem jungen Mann sehr real bewusst geworden, wenn Gott tatsächlich existiert, dann wird er einmal Rechenschaft von meinem Leben fordern. Und wie wird sein Urteil dann ausfallen? Die Tatsache der Existenz Gottes hat oder vielmehr muss grundlegende Auswirkungen auf unsere Wertmaßstäbe haben. Dann ist nicht mehr von größter Wichtigkeit, wie schnell das Ozonloch wächst, wer die Weltrangliste im Tennis anführt oder wie die SPD im nächsten Wahlkampf abschneidet. Die Lehre der Bibel, dass jeder Mensch nur ein einziges Erdenleben zur Verfügung hat, für das er nach seinem Tod vor Gott Rechenschaft ablegen muss, das halte ich für glaub- und vertrauenswürdig. Wie kann ich leben, wenn ich gestorben bin? Da ist nichts mehr zu machen. Tod ist tot. Das ist doch unser aller Lebenserfahrung. Wer im Grab liegt, der kommt nicht mehr zurück. Keine Hoffnung, kein Trost, kein Wiedersehen. Endgültig aus und vorbei. Doch Jesus, der Sohn Gottes, behauptet etwas ganz anderes. Leben aus den Toten. Ist es aber nicht das, was wir alle gerne haben möchten? Hat Gott nicht die Ewigkeit in unser Herz gelegt? Wir wollen doch alle, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Aber wie soll das gehen? Der Schreiber des Hebräerbriefes prophezeit uns Kapitel 9, Vers 27, und wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Lasst uns mal über eine sehr wichtige Lebensfrage nachdenken und über die Tatsache der Existenz Gottes. Zunächst einmal die Tatsache und Feststellung, dass die Existenz Gottes Mittelpunkt und aller Inhalt des christlichen Glaubens bedeutet. Wenn Gott wirklich wäre, wie wir glauben, dann wäre Gott unser Schöpfer und wir seine Geschöpfe. Dann lebten wir deshalb, weil Gott uns liebt und es so wollte. Dann gäbe es einen Himmel, in den wir hinein könnten, und dann könnte man für den Himmel gerettet werden. Und dann wäre nach dem Tod nicht alles aus. Dann ergäbe Jesu Kommen in diese Welt einen Sinn, und dann wäre sein Sterben und Auferstehen aus den Toten die Lösung für uns. Wenn es ihn wirklich gäbe, dann wäre, könnte und könnte. Woher wissen wir, dass es Gott gibt und wer ist Gott? Gott ist Geist, so sagt es die Bibel. Nicht in Menschengestalt, den man sehen und mit Händen ergreifen kann, sondern wie der Apostel Paulus der Gemeinde in Rom schreibt, Kapitel 1, Vers 20 und 21. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Obwohl unsichtbar und ohne Ende, ewig und unveränderlich in seinem Wesen, seiner Weisheit, seiner Macht, seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, seiner Güte und Wahrheit, sind die überzeugendsten Gottesbeweise, wie Thomas von Aquin jedes Mal zu dem Ergebnis kommt: Es muss einen Gott geben. In seinen Überlegungen basiert der überzeugendste Gottesbeweis aus der Beobachtung heraus, dass die Natur durch Bewegung gekennzeichnet ist. Die Gestirne am Himmel bewegen sich, Menschen bewegen sich, die Natur ist voller Bewegung. Weil sich aber eine Bewegung, aufgepasst, eine Bewegung nicht selbstständig in Gang setzen kann, muss am Anfang, ganz am Anfang der Kette vieler Bewegungen etwas oder jemand gewesen sein, der nicht Teil des Systems war, sondern davor bereits existierte. Dieser Erstbeweger, der alles geschaffen und in Bewegung gesetzt hat, ist Gott. Diesen Erstbeweger, der alles geschaffen hat, nennt die Bibel Schöpfer. Er offenbart sich also in der Schöpfung. Man nennt sie auch gerne die allgemeine Offenbarung. Um festzustellen, dass da ein Gott, ein Schöpfer ist, bräuchten wir eigentlich nicht die Bibel, denn jeder vernünftige Mensch kann erkennen, dass hinter den Werken der Schöpfung ein Erschaffer stehen muss. Zu glauben, dass die Welt durch einen Urknall entstanden sei, ist so unsinnig, wie wenn man behauptet, durch eine Explosion könne ein Haus oder ein Klavier entstehen. Und fragt doch mal Sebastian Vettel, wie ein Ferrari entsteht. Der wird bestimmt nicht sagen, wir legen einen Eisenklotz in die Werkstatt und warten, bis das Auto fertig ist. Die Evolution wird schon machen. Und so ist es mit den Geschöpfen, mit uns Menschen und mit der Natur. Leben muss geschaffen werden. Es kann nicht aus toter Materie entstehen und schon gar nicht durch Explosion oder Urknall. Woher kommt denn der Klumpen im Urknall, aus dem die Erde und das All entstanden sein soll? Und wo etwas geschaffen wird, steht ein Schöpfer dahinter, weil ein Geschöpf einen Schöpfer voraussetzt. Der Apostel Paulus hat ja der Gemeinde in Rom geschrieben, wir hörten es ja schon anfangs, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen, den Nationen, nämlich offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Die Bibel behauptet also, dass der Mensch aufgrund seiner Vernunftbegabung in der Natur die Existenz Gottes erkennt. Und wenn er den Schöpfer dennoch leugnet, tut er das wider besseres Wissen, was natürlich Konsequenzen nach sich zieht. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Die Warnung, die Gott solchen Menschen gegenüber ausspricht, lautet: Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Menschen, die behaupten, die Schöpfung habe keinen Schöpfer, sind also gottlos und verleugnen die Wahrheit. Sie dienen der Ungerechtigkeit und so wird der Zorn Gottes vom Himmel über sie offenbar werden. Hier hören wir also eine bedeutende Grundlehre der Heiligen Schrift, die für alle Menschen gilt, auch wenn sie nicht vom Evangelium wissen oder wissen wollen, also die Existenz Gottes leugnen. Für solche Leute lohnt es, sich mit dem Gedankenaustausch eines Blaise Pascal zu beschäftigen. Er stellte eine Wahrscheinlichkeitslehre auf, über die ein Dr. Olsen wie folgt berichtet. Der berühmte französische Wissenschaftler und Mathematiker Blaise Pascal, er lebte in der Mitte des 17. Jahrhunderts, befasste sich eingehend mit der gleichen Entscheidung, vor der wir heute am Anfang des 21. Jahrhunderts stehen. Er kam zu dem Schluss, dass sich jeder vernünftig denkende Mensch für Gott, für Jesus Christus entscheiden müsste, selbst wenn die Chancen für die Richtigkeit der christlichen Lehre nur 50-50 ständen. Der Mensch muss sein Leben entweder auf die Behauptung setzen, dass die christliche Lehre wahr ist, oder auf die Behauptung, dass sie nicht wahr ist. Nehmen wir an, ein Mensch entscheidet sich für den christlichen Glauben. Liegt er richtig mit seiner Entscheidung? Hat er alles zu gewinnen? Liegt er mit seiner Annahme falsch? Hat er nichts zu verlieren? Und jetzt nehmen wir an, ein Mensch entscheidet sich gegen den christlichen Glauben. Liegt er mit dieser Annahme richtig? Hat er nichts gewonnen? Liegt er aber mit dieser Annahme falsch? Hat er alles verloren und verbringt seine Ewigkeit in Verdammnis und in der Hölle? Wir hörten jetzt mehrfach über Offenbarung Gottes, sein Wille und Handeln für und mit uns Menschen, mit dir und mit mir. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen. Doch die Menschen wollen nichts von Sünde, Buße und Hölle hören. Sie geben zwar zu, wir sind alle kleine Sünderlein, aber sie glauben nicht, dass auch die kleinen Sünderlein in der Hölle landen. Die Offenbarung Gottes, wir könnten sie auch seine fachmännische Diagnose nennen, eine Feststellung und Beurteilung, wie er mit deinem Leben in der Ewigkeit verfahren wird. Er ist der Fachmann. Er weiß über deine Zukunft Bescheid. Folge seinen Anweisungen, glaube seiner Diagnose. Die Sängerin Janis Joplin sagte, ihr Arzt hätte zu ihr gesagt, dass sie eine geschwollene Leber hat. Und verärgert über diese Diagnose sagte sie, ich gehe nie wieder zu diesem Arzt. Sie hat es auch nicht mehr zu dem Arzt geschafft. Ein paar Tage später war sie tot. Leider reagieren viele Leute heute ähnlich, wenn sie das Urteil Gottes über ihr Leben erfahren. Denn das Ergebnis der Diagnose ist schrecklich und niederschmetternd in seiner Deutlichkeit, könnte aber zur Lebensrettung werden, wenn wir, wie Gott uns auffordert, Buße tun und das Heilsangebot des Herrn Jesus annehmen. Und er hat allen davon dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Da ist dann doch die Frage an uns berechtigt, wie oft willst du das nochmals hören? Oder vielmehr, wie oft hast du das schon gehört? Immer wieder begegnen wir oder hören wir im Laufe des Jahres in den Predigten die drei Ks, Krippe, Kreuz und Krone. Und jedes Mal ist von einem die Rede, von Jesus Christus, von dem Gott sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Ja, die Krippe, damit verbinden wir Weihnachten, das Menschwerden Gottes. Und das Kreuz ist das Symbol für Karfreitag und Ostern, das uns Gottes besondere Offenbarung offenbart. In ihr zeigt er uns die Person seines geliebten Sohnes Jesus Christus, wie er uns durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz unsere uns verdammenden Sünden abnimmt und wir dadurch freien Zugang zu Gott haben dürfen. Und dadurch ist uns der Allmächtige unser himmlischer Vater geworden. In Jesus Christus hat sich der ewige Gott mit uns, zu uns verlorenen Sündern herabgelassen und sich in ihm mit uns versöhnt. Durch den Glauben an den Sohn Gottes sind wir gerecht geworden und haben aus seiner Gnade und Barmherzigkeit ewiges Leben, die Krone des ewigen Lebens empfangen. Und darum gilt für dich, glaube an den Herrn Jesus, komm mit deinem Leben zu ihm und bekenne ihm deine Schuld. Er wird vergeben. Er ist derjenige, der den Tod besiegt hat. Er ist der Erste, der den Tod besiegt hat. Er ist der Erste, der aus den Toten auferstanden ist. Daher haben die, die an ihn glauben, die Hoffnung, ewig mit ihm zu leben. Für den, der glaubt und eines Tages sterben wird, für ihn geht es in der Ewigkeit weiter bei Gott. Und diese Tatsache stellt unser Leben auf den Kopf, weil der Herr echtes, bleibendes und ewiges Leben schenkt. Dafür können wir nicht genug danken und ihn für immer preisen und verherrlichen. In der Gebetsgemeinschaft haben wir Gelegenheit dazu. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen.